Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, schönen guten Tag. Es kommt nicht häufig vor, dass sich die Politik eines Themas so schnell annimmt, dass sie Unternehmenschefs, nun ja, man könnte sagen, herbeizitiert und binnen Tagen neue Gesetze vorbereitet. Die hohen Spritpreise sorgen für Aufregung. Bei Autofahrerinnen und Autofahrern, bei Wählerinnen und Wählern vor einer wichtigen Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und in der Politik. Aber taugen die von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen, um die Spritpreise zu senken? Wir berichten darüber in dieser Sendung. Und außerdem bis 17.30 Uhr, das sogenannte Sondervermögen, Schulden also, wurde im vergangenen Jahr, das ist der Vorwurf, angeblich zweckentfremdet und überraschend gute Zahlen bei Audi inmitten von Autokrisenstimmung. Etwa 2,11 Euro kostet ein Liter Superbenzin laut einer Webseite des ADAC gerade in Berlin. In Stuttgart sind es 2,08 Euro. Ein Liter Diesel in Hamburg kostet etwa 2,16 Euro. Deutschlands Autofahrer ächzen unter hohen Spritpreisen, nachdem Israel und die USA den Iran angegriffen haben. Und die Politik in Deutschland signalisiert, wir tun was. Die Mineralölkonzerne sollen die Preise nicht stärker erhöhen als notwendig. Aber allein zu taxieren, was ein fairer Preis ist, das ist gar nicht so einfach. Und Maßnahmen zu finden, die die vermeintliche Abzocke unterbinden sollen, auch das gestaltet sich als schwierig. Jörg Münchenbeck berichtet.
Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Schon Ende März oder Anfang April soll das Maßnahmenpaket von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, CDU, gegen die hohen Spritpreise hierzulande in Kraft treten, nachdem es heute vom Kabinett per Umlageverfahren beschlossen worden ist.
Wir können zwar Weltmarktpreise nicht beeinflussen, aber es ist schon bemerkenswert, dass hierzulande die Preise an den Tankstellen deutlicher gestiegen sind als im europäischen Durchschnitt. Die Mineralölbranche hat für diesen Effekt keine besonders überzeugende Antwort geliefert. Und deswegen werden wir handeln.
Geplant ist unter anderem, dass die Tankstellenbetreiber nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen dürfen. Außerdem will die Regierung das Kartellrecht nachschärfen. Demnach können Untersuchungen über einen möglichen Marktmissbrauch künftig schneller und einfacher erfolgen. Zugleich, so die Ministerin heute, werde man den Druck auf die Branche insgesamt verstärken.
Wir kehren die Beweislast um. Bislang musste das Kartellamt den Nachweis liefern, dass mit den Preisen etwas nicht stimmt. Das verändern wir jetzt, indem die Unternehmen den Nachweis bringen müssen, dass sie rechtmäßig gehandelt haben.
Ob dies freilich zu Preissenkungen an der Zapfsäule führen wird, ist umstritten. Kartellamtspräsident Andreas Mund zeigte sich heute Morgen gegenüber dem RBB dennoch vorsichtig optimistisch.
Ich glaube, die Unternehmen werden vorsichtig sein, zum Beispiel die Preise von den Rohölpreisen zu entkoppeln, wenn sie wissen, sie müssen hinterher das gesamte Kostengerüst bei uns vorlegen. Ich glaube schon, dass es eine Wirkung haben kann.
Allerdings dämpfte der Kartellamtspräsident Hoffnungen, das geplante Maßnahmenpaket der Wirtschaftsministerin werde jetzt schnell eine deutliche Preissenkung an den Tankstellen bewirken. Zumal die Kartellbehörden den Mineralölkonzernen bis heute unerlaubte Preisabsprachen nicht nachweisen konnten. Wolle die Bundesregierung aber niedrigere Spritpreise durchsetzen, dann müsse sie, wie in einigen europäischen Nachbarländern bereits üblich, direkt in den Markt eingreifen.
Da gibt es schlicht und ergreifend eine Preisregulierung nach oben. Beispiele sind Luxemburg und Belgien. Und wenn man Preise wirklich ganz schnell runterhaben will oder sie ganz schnell begrenzen will, dann ist das Kartellrecht für die Schnelligkeit der falsche Weg. Dann muss man das regulieren.
Doch genau das lehnt die Wirtschaftsministerin bislang ab. Genauso wie Forderungen aus einigen Bundesländern, die Energiesteuer vorübergehend abzusenken. Rückendeckung bekommt sie dafür unter anderem von SPD-Fraktionen. Fraktionsvize Amon Zorn im Deutschlandfunk, der dabei auf die dreimonatige Spritpreisbremse unter der Ampelregierung 2022 verweist.
Es gab sehr, sehr hohe Mitnahmeeffekte und am Ende ist es nur wenig bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen. Deswegen ist der erste Schritt, bevor wir über alle möglichen Entlastungspakete konkret diskutieren, dass wir endlich dafür sorgen, dass dieser Markt funktional wird, dass es einen Wettbewerb gibt.
Für die Wirtschaftsministerin stellt sich unterdessen noch ein anderes Problem. Die nach dem Winterleeren Gasspeicher müssen wieder befüllt werden. Und das bei einem aktuell hohen Gaspreis. Reiche gibt sich dennoch gelassen. Es gebe bereits zahlreiche Vorbuchungen für die Befüllung der Speicher, argumentiert sie. Im Gespräch ist gleichzeitig auch der Aufbau einer nationalen Gasreserve. Wie die trotz des gegenwärtig hypernervösen Marktes ohne zusätzliche Preisausschläge erfolgen könnte, ist bislang ungeklärt.
Jörg Münchenberg berichtete. Vor fast genau einem Jahr brachte der Deutsche Bundestag das sogenannte Sondervermögen auf den Weg. Eigentlich sind das Sonderschulden, 500 Milliarden Euro, mit denen die Infrastruktur des Landes verbessert und der Klimaschutz gestärkt werden sollen. Der Gedanke, die 500 Milliarden sollen für Investitionen sorgen, die zusätzlich zum sogenannten Kernhaushalt fließen. Aber ist es so gekommen? Oder werden mit dem Sondervermögen Dinge finanziert, die eigentlich im regulären Haushalt stehen müssten? Der Verdacht: Zweckentfremdung der Sonderschulden. Zwei Studien lassen die Bundesregierung jetzt nicht gut dastehen. Felicitas Böselager berichtet.
Die Schulden des Sondervermögens hätten Haushaltslöcher gestopft und nicht zu zusätzlichen Investitionen geführt. Diesen Vorwurf leiten die Forscher des IFO-Instituts München aus ihren Berechnungen ab.
Weil eben zwar im Sondervermögen investiert wurde, aber dafür die Investitionstätigkeit im Kernhaushalt so drastisch reduziert wurde,
sagt Emily Höslinger vom IFO-Institut. 95% des Sondervermögens seien zweckentfremdet worden, rechnet das IFO vor. Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln kommt auf 86%. Über 500 Milliarden Euro sollen aus dem Sondervermögen in den kommenden Jahren in Schulen und Kitas, Bahnstrecken und Straßen, Forschung und Digitalisierung fließen. Im Jahr 2025 hat der Bund bereits 24 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen investiert. Und dennoch, so sagt es das IFO-Institut, lägen die gesamten Investitionen nur 1,3 Milliarden Euro über denen aus dem Jahr 2024. Damit ergebe sich eine Lücke von rund 23 Milliarden Euro an neuen Schulden, die nicht in zusätzliche Investitionen geflossen seien. Höslinger vom IFO-Institut nennt als Beispiel die Investitionen in die Autobahn GmbH.
Also alles, was dann wirklich auch auf der Straße, auf den Bundesstraßen investiert wird, da wurde 2024 noch sehr viel ausgegeben und 2026 wurde dann nur noch die Hälfte geplant. Und das wurde dann vom Bundeshaushalt, also vom Kernhaushalt, eben in das Sondervermögen verschoben. Und genau das Gleiche sieht man bei Baukostenzuschüssen für die Schienenwege der Eisenbahn des Bundes. Da war 2024 noch viel ausgegeben worden, 2025 dann schon gar nichts mehr geplant. Und diese gesamten Ausgaben aus dem Kernhaushalt sind dann in das Sondervermögen verschoben worden,
sagt Höslinger. CDU und SPD konnten das Sondervermögen auch deshalb ins Leben rufen, weil die Grünen im Bundestag ihnen dabei halfen. Schwarz-Rot brauchte ihre Stimmen, um mit einer Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz zu ändern. Nun allerdings übt Katharina Dröge, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, harsche Kritik.
Vor einem Jahr hat der Deutsche Bundestag Friedrich Merz und seiner Bundesregierung mit der Reform des Grundgesetzes eine gigantische Chance gegeben. 500 Milliarden Euro, das war die historische Chance für Friedrich Merz und seine Kanzlerschaft. Und ein Jahr später muss man sagen, er hat es verzockt.
Allerdings kommt die Kritik nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus der CDU selbst. So schreibt der Bundestagsabgeordnete und Chef der Jungen Union Johannes Winkel auf X, das Sondervermögen diene der künstlichen Beatmung eines aus dem Ruder gelaufenen Sozialstaats. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag Alexander Hoffmann hingegen weist die Ergebnisse der Studie deutlich von sich.
Die Studie führt nicht den Nachweis, dass das Geld verwandt wird, zum Beispiel für Bürgergeld oder andere Sozialleistungen. Und im Übrigen sind wir Stand heute ja in einer Situation, wo das Geld in dem Maße noch überhaupt nicht verausgabt ist.
Und das SPD-geführte Finanzministerium bezeichnete den Vorwurf der Zweckentfremdung als falsch. Das Sondervermögen sei erst ab Oktober verfügbar gewesen und in die Modernisierung des Landes geflossen.
Das war ein Beitrag von Felicitas Böselager. Und die Versprechungen, dass mit den Sonderschulden mehr gebaut wird, die passen auch zu unserem nächsten Thema. Die Bagger, die müssen wieder rollen. Mit diesem plakativen Motto ist Bundesbauministerin Verena Huberts von der SPD vor knapp einem Jahr angetreten. Sie bezog das auf den Wohnungsbau. Denn bundesweit fehlen Hunderttausende, vor allem bezahlbare Wohnungen. Jetzt will Huberts die Baugesetze reformieren, um für mehr Tempo beim Bauen zu sorgen. Steffen Wurzel berichtet.
Neu zu bauen, das ist in den vergangenen Jahren nicht nur deutlich teurer geworden. Vorschriften und langwierige Verfahren sorgen dafür, dass es oft auch jahrelang dauert, bis das neue Wohnhaus oder das Bürogebäude wirklich stehen. Das soll sich nach Vorstellung von Bundesbauministerin Verena Huberts ändern. Die SPD-Politikerin will dazu das Baugesetzbuch erneuern. Viele Verfahren sollen entschlackt und vereinfacht werden. Aus dem Bauministerium heißt es, Ziel sei es, dass ein Bebauungsplan künftig spätestens nach 2 Jahren fertig ist. Bisher kann es auch mal 10 Jahre dauern oder sogar noch länger. Von einem Upgrade des Baugesetzbuchs spricht das Ministerium. Hinter diesem schick klingenden Vorsatz stecken mehrere Einzelvorhaben. Eines davon, Städte und Kommunen können künftig den Bau neuer Wohnungen als sogenanntes überragendes öffentliches Interesse einstufen können. Damit hätte im Zweifel der Bau neuer Wohnungen Vorrang gegenüber anderen gesellschaftlichen Zielen, wie etwa dem Naturschutz. So könnte künftig häufiger auf aufwendige Umweltverträglichkeitsprüfungen verzichtet werden. Das soll für Tempo sorgen und Geld sparen. Offen ist aber, wie sich dieser Vorschlag vertragen würde mit Plänen von Carsten Schneider, ebenfalls SPD. Der Bundesumweltminister will nämlich auch dem Naturschutz den Status eines überragenden öffentlichen Interesses geben. Zwischen den beiden SPD-Kabinettskollegen könnte es bei diesem Thema also noch Reibereien geben. Die Bauministerin will nach Informationen aus ihrem Haus auch schärfer gegen sogenannte Schrottimmobilien vorgehen. Lassen Eigentümer ein Haus verfallen, sollen die Kommunen künftig im Zweifel einfacher enteignen können. Das schlägt die SPD-Ministerin vor. Hier ist zu erwarten, dass es aus der CDU-CSU noch gewissen Widerstand geben könnte.
Das war ein Beitrag von Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio. Turnberry, Schottland im Sommer 2025. Donald Trump und Ursula von der Leyen, die USA und die EU einigen sich, wie sie in Zukunft Handel treiben wollen. Die Stimmung war schon damals, Stichwort Trumps Zollpolitik, sehr angespannt. Der Deal lag bislang beim Europäischen Parlament. Das bremste erst wegen Trumps Grönland-Drohungen und dann wegen eines Urteils des US Supreme Court, das einen Teil von Trumps Zollpolitik für unrechtmäßig erklärte. Hat der Turnberry-Deal aus Sicht der EU überhaupt noch eine Zukunft? Hat er, so schaut es zumindest aus. Moritz Küpper berichtet aus Brüssel.
Es ist ein Schritt in der Umsetzung des sogenannten Turnberry-Deals, aber einer mit Risiko. Die Schattenberichterstatter des Handelsausschusses im Europäischen Parlament haben nun fast einstimmig für Donnerstag eine Abstimmung darüber angesetzt, ob sie mit verschärften Regelungen dem US-EU-Zolldeal aus dem vergangenen Sommer zustimmen.
Fast alle politischen Fraktionen, bis auf eine kleine, haben das unterstützt. Und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Zeichen. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir hier eine europäische Position gegenüber den USA formuliert haben.
So Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter und Vorsitzender des Handelsausschusses. In den letzten Tagen habe er ein inhaltliches Kompromissangebot geschmiedet.
Also keine Zollerhöhung. Die Produkte, die illegalerweise nach dem Deal von 15% auf 50% hochgesetzt werden, worden sind, müssen zurückgenommen werden. Es darf keine Erpressung, wie im Fall Grönland, geben gegen die territoriale Souveränität. Auch einzelne Mitgliedstaaten dürfen nicht Ziel von Repressalien über Zölle sein, wie im Fall Spanien angedroht und vieles mehr.
Zudem solle diese Vereinbarung zeitlich befristet sein. Damit könnten die Abgeordneten den von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie US-Präsident Donald Trump auf dessen Golfressort ausgehandelten Zolldeal zustimmen.
But I think it's the biggest deal ever made. Thank you very much. Congratulations.
Kern der Vereinbarung: Im Gegenzug für die zollfreie Einfuhr von US-Industriegütern verpflichten sich die USA, die Zölle auf die meisten EU-Importe auf maximal 15% zu begrenzen. Doch zuletzt waren die Abstimmungen darüber verzögert worden. Zuerst, weil Trump offensiv mit einer Annexion Grönlands liebäugelte. Zuletzt, weil das oberste US-Gericht, der Supreme Court, geurteilt hatte, dass Trump nicht unter Berufung auf ein bestimmtes Gesetz per Erlass Zölle verhängen durfte. Darauf hatte Trump mit Zöllen aufgrund anderer Grundlage reagiert.
Ich hatte dafür geworben, mit der Abstimmung noch zu warten, weil es noch zu viele Unsicherheiten und neue Zolldrohungen von amerikanischer Seite gibt. Aber immerhin ist der Text jetzt noch mal angeschärft worden.
So die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Vor allem die EVP-Fraktion, die Fraktion der Europäischen Volkspartei, in der auch CDU und CSU Mitglied sind, hatte auf eine Abstimmung gedrängt. Hintergedanke, die EU erfülle ihre Verpflichtung, setzte damit die USA unter Druck. Ähnliche Argumente hört man auch aus dem Berlaymont-Gebäude, in dem die Europäische Kommission Kommission sitzt. Das Kalkül dort, dieser umstrittene Zolldeal ist immer noch besser als das, was man in künftigen Verhandlungen erreichen könne. Zumal es nun, so Cavazzini, Bedingungen gebe, beispielsweise, dass Trump sich ebenfalls an den Deal halten müsse.
Diese Anschärfungen sind wichtig und mit denen gehen wir jetzt in die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten. Und ich hoffe einfach, dass da die Bundesregierung auch mitzieht und dass sie diese Verschärfung, die wir als Parlament erreicht haben, auch mitträgt.
Nach einer womöglichen Zustimmung im Handelsausschuss am kommenden Donnerstag muss auch noch das Europäische Parlament zustimmen. Ob es da eine Mehrheit gibt? Offen. Genauso wie die Frage, ob die USA sich dann an den Deal halten werden.
Moritz Küpper berichtete. Wenn ein Lobbyverband ein Rechtsgutachten in Auftrag gibt und veröffentlicht, dann ist in der Regel klar, dass im Gutachten Dinge stehen, die der Lobbyverband auch so sieht. So ist es auch beim Deutschen Bauernverband. Der beklagt, dass sich viele Landwirtschaftsbetriebe den Mindestlohn nicht leisten könnten und hofft, dass die Branche bei sogenannten Saisonkräften den Mindestlohn drücken darf, also weniger bezahlen. Darf sie nicht, das ist eigentlich die Rechtslage, darf sie doch, ist zumindest die Meinung des Bauernverbandes und von einem Professor, der das Gutachten schrieb. Anja Nils berichtet.
Wer als Saisonarbeitskraft in Deutschland Erdbeeren oder Äpfel erntet, Wein liest oder Spargel sticht, bekommt den hier geltenden Mindestlohn. Das breche besonders den kleinen und mittleren sogenannten Sonderkulturbetrieben das Genick, sagt Landwirtin Alexandra Schneider. Sie baut in Hessen unter anderem Erdbeeren an. In den vergangenen 10 Jahren haben sich ihre Produktionskosten um 90% erhöht, sagt sie, hauptsächlich durch den mehrfach angehobenen Mindestlohn.
Der Lohnkostenanteil in der Erdbeerproduktion liegt schon allein durch die Ernte je nach Produktionsverfahren bei 40-60%. Ja, unsere Produkte kosten heute mehr als vor 10 Jahren. Aber in Relation zu den gestiegenen Produktions- und Erntekosten passt es unter dem Strich für uns Erzeuger nicht.
Die Folge, immer mehr Betriebe gäben auf, meint Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
Die Anbauflächen, die Erzeugungsmengen sind rückläufig. Ein Beispiel stellvertretend, Erdbeeren. Im Jahr 2014 15.000 Hektar Fläche, im Jahr 2024, es liegen nur 10 Jahre dazwischen, nur noch 8.000 Hektar. Und mittlerweile liegt der Selbstversorgungsgrad nur noch bei etwas über 40%.
Das gilt auch für andere Obstsorten und Gemüse. Immer mehr wird aus dem Ausland importiert, wo der Mindestlohn wesentlich niedriger ist.
Polen ist der Hauptmitwettbewerber bei Äpfeln. Dort liegt der Mindestlohn bei knapp über 7 € pro Stunde und bei uns bei 13,90 und im kommenden Jahr bei 14,60. Da können Sie bei arbeitsintensiven Kulturen schlichtweg nicht mehr mithalten.
Deshalb fordert der Deutsche Bauernverband gemeinsam mit 7 Partnern, wie zum Beispiel dem Weinbauverband oder dem Zentralverband Gartenbau, 20% Abschlag vom Mindestlohn für Saisonkräfte in der Landwirtschaft. Dass das rechtlich zulässig sei, zeige ein von diesen Verbänden in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten, erstellt von Christian Picker, Rechtsprofessor an der Universität Tübingen. Seine Argumentation, Deutschland müsse die Versorgung der Bevölkerung mit frischen regionalen Lebensmitteln sicherstellen und das sei nur mit einem solchen Abschlag möglich. Außerdem führe ein zu hoher Mindestlohn zum Abbau von Arbeitsplätzen.
Wenn sie der Mindestlohn so hoch ist, dass in der Branche nicht mehr wirtschaftlich produziert werden kann, dann wird es so sein, dass die Arbeitgeber letztlich dieser Beschäftigung nicht mehr nachgehen können und Arbeitnehmer es nicht mehr können. Es also faktisch wie ein Berufsverbot wirkt.
Ein Abschlag verstoße nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes, meint der Rechtswissenschaftler. Das sieht die Gewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt anders. Sie verweist darauf, dass eine Reduzierung des Mindestlohns laut eines Gutachtens des Bundeslandwirtschaftsministeriums verfassungswidrig sei.
Abgesehen davon hat die Landwirtschaft ja heute schon ein massives Arbeitskräfteproblem, das durch sinkende Löhne nur noch verschärft würde. Und der Koalitionsvertrag von Union und SPD ist in der Frage ja auch klar. Die bekennen sich zu einem starken Mindestlohn, weil sie auch sagen, nur das wird dauerhaft die Akzeptanz der sozialen Marktwirtschaft sicherstellen.
Sagt Christian Beck von der Gewerkschaft.
Das war ein Beitrag von Anja Nils. Mehrere deutsche Autohersteller haben in der vergangenen Woche neue Geschäftszahlen vorgelegt. Für viel Gesprächsstoff sorgte ein Gewinneinbruch bei Volkswagen. Und zum VW-Konzern gehört Audi, Und die aktuelle Lage dieses Autobauers aus Ingolstadt in Bayern, die sorgt bei den VW-Managern durchaus für Kopfzerbrechen. Die US-Zölle treffen Audi zum Beispiel hart. Jetzt kommt ein Aber. Neue Geschäftszahlen von Audi, die fielen dann doch für viele überraschend positiv aus. Gabriel Wirth.
Dass Audi nach Steuern mehr verdient hat als im Vorjahr, hat vor allem mit einer Ausgleichszahlung aus dem Mutterkonzern zu tun. Im Zusammenhang einer konzerninternen Umstrukturierung, wie Finanzvorstand Jürgen Rittersberger ausführte. Das hat dazu geführt, dass das Finanzergebnis deutlich gestiegen ist. Operativ, also vor Zinsen und Steuern dagegen, ist das Ergebnis im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen auf unter 3,4 Milliarden Euro, also über 500 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Als Hauptgrund nennt der Vorstand die US-Zölle, die seit rund einem Jahr gelten und die VW-Tochter mit 1,2 Milliarden Euro belastet haben. In diesem Jahr dürften es sogar noch mehr werden, so die Prognose. Audi hat kein Werk in den USA und muss alle Autos, die dort verkauft werden, einführen. Eine Entscheidung über eine mögliche Produktion in den Vereinigten Staaten lässt weiter auf sich warten. Darüber hinaus leidet der Konzern, wie auch andere Hersteller, unter dem scharfen Preiswettbewerb in China. Das zeigt sich auch an den Verkäufen, die weiter zurückgegangen sind. Die VW-Tochter hat es trotz zahlreicher neuer Modelle nicht geschafft, den Absatztrend nach unten zu stoppen. Im vergangenen Jahr wurden knapp 3% weniger Autos verkauft als im Vorjahr, und zwar erneut deutlich weniger als 1,7 Millionen. 2023 verkaufte Audi noch mehr als 1,9 Millionen Fahrzeuge. Für dieses Jahr erwartet der Vorstand einen Absatz moderat über dem Vorjahr und einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Die Umsatzrendite, also das prozentuale Verhältnis von Gewinn zu Umsatz, soll von zuletzt rund 5% dann wieder auf 6-8% steigen. Den Iran-Krieg beobachte man genau, so Audi-Chef Gernot Döllner. Trotz der angespannten Lage seien die Lieferketten stabil, dank eines funktionierenden Krisenmanagements, fügt er hinzu.
Gabriel Wirth war das. Die Audi-Zahlen, die Geschäftszahlen, also besser als von vielen erwartet. Aber die Herausforderungen, zum Beispiel mit Blick auf die USA, die bleiben. Und damit gehen wir zu Samir Ibrahim an der Börse in Frankfurt am Main. Was macht das mit der VW-Aktie? Audi gehört ja zum VW-Konzern.
Naja, heute nochmal gestiegen, inzwischen nur noch 0,5% und damit sozusagen im Marktumfeld eingebettet. War zwischendurch ein bisschen mehr, aber in der Tat, die tatsächlichen Realitäten bei Audi, überhaupt im VW-Konzern, die werden hier halt nach wie vor genau beobachtet.
Und wir haben in dieser Sendung berichtet über den Sprit-Benzinpreis und wie sich die Politik dagegen stemmt. Der Ölpreis spielt auch weiterhin beim Blick auf den DAX eine große Rolle.
Ja, kann man mal so sagen. Er bestimmt im Prinzip, wohin hier die Reise geht. Das heute ganz besonders gut zu beobachten, der Ölpreis nach Aussagen aus den USA, dass der Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz wieder anläuft. Deutlich weniger stark gestiegen, sagen wir so, als zu Tagesbeginn. Da waren die Aufstiege bei 5%. Das ging dann nachher deutlich runter. Dann gab es eben aus dem Iran das große Dementi und seitdem steigen die Ölpreise wieder deutlich stärker an. Entsprechend der DAX zuerst kräftiger gestiegen im Laufe des Nachmittags, inzwischen ein Teil der Gewinne wieder eingebüßt. Reicht immerhin noch für einen Plus von 151 Punkten. 0,6% sind das aktueller Stand, also 23.718 Punkte.
Fraport betreibt nicht nur Deutschlands größten Flughafen in, ja, man ahnt es, Frankfurt, sondern viele Airports auf der ganzen Welt. Und Fraport hat heute Zahlen vorgelegt.
Ja, die ganz gut ausgefallen sind, sind auch sehr gut angekommen. Aber eben die Aussichten für die Zukunft, die haben jetzt Anleger überzeugt. 2028 will man wieder Vor-Corona-Zahlen erreichen. Bei den Passagierzahlen eben in diesem Jahr erwartet man jetzt schon mehr Passagiere, als die Analysten gedacht haben. Bis zu 66 Millionen allein in Frankfurt. Das aktuelle Aufkommen sei wegen des Iran-Krieges zurückgegangen. 1% weniger, als man normalerweise hätte. Wichtig war den Chefs von der Fraport zu sagen, dass die Treibstoffversorgung am Flughafen Frankfurt gesichert sei. Das ist ja auch keine übliche Aussage bei einer Bilanzvorstellung. Die Aktie reagiert mit einem kräftigen Plus von 5,8%.
Wir schauen kurz auf UniCredit und Commerzbank.
Ja, wurde weiter diskutiert in Frankfurt, Bankenstandort. Die Commerzbank-Aktie steigt auch weiter. Die Chefin der Commerzbank versteht es nicht, was da passiert. Das hat sie gesagt, sei ein taktisches Manöver. Und die Deutsche Bank sagt, naja, wir schauen uns das an. Wir sind vermutlich Nutznießer. Wir freuen uns auf neue Kunden, die dann genug haben von UniCredit und Commerzbank.
Jetzt zum Schluss dieser Sendung der Blick auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Ja, der Euro-Referenzkurs gestiegen auf 1,1531 $, die Umlaufrendite leicht gesunken auf 2,87% und der Goldpreis wieder abgerutscht auf 4.995 US-Dollar je Feinunze.
Der Mann, der ohne Versprecher so viel Zahlen gut präsentieren kann, heißt Samir Ibrahim und ist für uns an der Frankfurter Börse. Und mein Name ist Benjamin Hammer. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung.